material. You're listening to the streets. Lock down your aerial.
How's it come to this?
Original pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial.
How's it come to this?
Original pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial.
How's it come to this?
Original pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial.
Musik von den Streets, Has It Come To This. Und wir tauchen jetzt mal so ein bisschen atmosphärisch in ein Stadion ein, ins Steigerwaldstadion. Wie klingt das da eigentlich und was hören wir da so für Stimmen?
Die Liebe zu einem Club wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht.
Wir hatten auch damals einen Präsidenten, der sich richtig für den Club eingesetzt hat, der uns auch international reingebracht hat in das Geschäft. Sprich Sommerrunde, wo wir internationale Gegner hatten aus Fortuna Düsseldorf, aus der Bundesliga, FC Lüttich.
Vielleicht noch so kann ich das dazu sagen, mein erstes Spiel dann als... Was ich mit angefangen habe, das war dann gegen Wismut Aue in der nächsten Saison. Da haben wir 2-2 gespielt und beim Stand von 2-1 habe ich einen Elfmeter verschossen, weil keiner einen Elfmeter schießen wollte. Oh, da bin ich dann hingegangen, weil ich in der zweiten Mannschaft, ich habe immer die Elfmeter geschossen, aber Weißflug stand damals im Tor von Wismut Aue, der hat ihn gehalten. Und wir haben dann leider nur 2-2 gespielt.
Hier ist schon so ein bisschen Stadionatmosphäre im Studio A bei Radio Frei in der Johannesstraße 56. Das liegt daran, dass wir heute Geburtstag feiern, und zwar vom FC Rot-Weiß Erfurt. Vor 60 Jahren wurde er gegründet. Darüber gilt es zu reden, denn damit beginnt auch eine Festwoche, eigentlich Festwochen. Und ich habe da zwei Gäste im Montagsgespräch.
Montagsgespräch.
Ja, wir haben eben schon Uwe Abel gehört und Arnim Romstedt, zwei verdiente Rot-Weiß-Spieler und zwei verdiente Fans, kann man sagen, sitzen jetzt hier anlässlich des 60. Geburtstags vom FC Rot-Weiß Erfurt, nämlich Michael Kummer vom Fanrat und der Stadthistoriker Steffen Rassloff. Und ich sage erstmal Hallo zu euch.
Hallo.
Hallo, grüß dich.
Ja, ist das, ihr seht so nüchtern aus. Ich habe jetzt so gedacht, dass ihr schon angetrunken hier reinkommt, um Gottes Willen keine Klischees, aber dass ihr zumindest feuchtfröhlich reinkommt. Aber ich glaube, ihr freut euch, aber ihr seid auch so mitten in den Vorbereiten dieser ganzen Festaktivitäten. Also was geht euch durch den Kopf gerade?
Auf jeden Fall müssen wir erstmal uns ein bisschen zurückhalten, weil es wird eine ganze Festwoche, ja, mit mehreren Abenden und aber es erwartet uns viel. Heute ist natürlich schon ein erster Höhepunkt. Heute vor 60 Jahren genau ist ja der Verein gegründet worden, deswegen gibt es einen Festakt im Rathausfestsaal mit dem OB, mit allem drum und dran, mit Straßenbahnfahrt, mit unseren alten großen Helden aus den 80er Jahren, 90er Jahren und das wird ein schöner Aufgalopp und dann kommt noch einiges, Micha, oder?
Das stimmt. Wollen wir gleich die durchgehen?
Wir machen das ganz dezent, sonst ist es ja hier so ein reiner Veranstaltungshinweiskalender. Straßenbahnfahrt bin ich jetzt gerade hellhörig geworden. Das kannst du ja mal gleich sagen. In welche Straßenbahn muss ich heute einsteigen, um vielleicht Rot-Weiß-Spieler auch zu erleben?
Also wenn du die Einladungskarte dafür vorzeigst, kannst du einsteigen, wenn nicht, dann nicht. Es ist eine Traditionsbahn, also so eine alte Gotha-Bahn. Die fährt hier immer als Kater-Express rum mit eingebauter Bar. Das war uns wichtig. Die fährt rum von 16 Uhr bis 17.30 Uhr quer durch die Stadt, dreht zwei Runden und lädt die 32 eingeladenen Gäste, die da drinnen sitzen, dann am Fischmarkt vor dem Rathaus am roten Teppich aus.
Das können wir mal sagen, für die, die jetzt nicht eingeladen sind, das ist ja der Großteil der Erfurter und Erfurterinnen, das passen ja nicht alle in die Straßenbahn logischerweise, können wir also sagen, du hast schon gesagt, also kann man sich heute zumindest 18 Uhr am Fischmarkt einfinden, da beginnt dann der Festakt im Rathaus und da kann man am roten Teppich zumindest dann vielleicht dann auch den einen oder anderen Spieler dann sehen. Ich weiß ja nicht, wer alles in der Straßenbahn sitzt.
Das waren jetzt zwei Fragen. Also das, wer sitzt in der Straßenbahn? Das sind erstmal die Gremienmitglieder, Vorstand, Aufsichtsrat, Ehrenrat, das, die aktuellen. Dann die vier Ehrenspielführer. Dann haben wir noch einen Spieler von 1966, ausgegraben, wollte ich fast sagen.
Aha, wer ist das?
Erhard Meyer heißt der. Hat hier immerhin 8 Jahre gespielt. Der fährt auch mit und ist dann auch ein besonderer Gast beim Festakt selber. Dann fährt Franz Gerber, Daniel Winge von der Geschäftsstelle, also GmbH, und dann sind, also der Sportbeauftragte René Hoffmann von der Stadt ist mit dabei, ungefähr. Also diese ca. 30 Menschen kommen dann an und gehen dann zum Festakt hoch ins Rathaus. Wer die Straßenbahn sehen will und auch die Menschen, die sonst noch kommen, es sind noch weitere 130 geladen ins Rathaus, der müsste so zwischen 5:30 und 6 am Fischmarkt sein.
Also das sind schon mal die wichtigen Fakten. Steffen Rassloff möchte ergänzen.
Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Act. Ich bin Anfang der 80er Jahre als Rot-Weiß-Finn groß geworden und es war schon die Rede von unseren 4 lebenden Ehrenspielführern. Die werden alle 4 dabei sein und das sind Namen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, als kleiner Stift, als 12-Jähriger.
Sag sie ruhig mal, dass du wieder Gänsehaut kriegst.
Ich muss mich zusammenreißen. Also Kimme, Jürgen Heun, ja, unser legendärer Mittelstürmer, Wolfgang Molly Benkert, unser Torwartlegende, Rüdiger Hase Schnupphase, ich finde das immer so wunderbar mit diesen Spitznamen, und natürlich Hans-Jürgen Sacco Schröder, ja, also die etwas ältere Generation vorher noch. Also 4 Spielerlegenden, die ich, als kleiner Stift in der Kurve unten auf dem Rasen zugeschaut habe und dann 45 Jahre später mit ihnen zusammen Straßenbahn fahren und im Rathaus feiern, das ist schon, da wird ein Kindheitstraum wahr. Ne? Also das ist schon
was sehr Persönliches, da muss man ja sagen, Michael. Wir haben ja auch im Vorfeld telefoniert, dass natürlich da immer in der Vorbereitung ist natürlich auch immer Stresssituationen und so. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr heute in der Straßenbahn sitzt und dann auch beim Festakt im Rathaus seid, das sind ja die Momente, das kennt man ja von Geburtstagsfeiern, ne? Oder Hochzeiten, so viele habe ich jetzt noch nicht gehabt in meinem Leben, aber wenn man dann so am Ende das Gefühl hat, jetzt passt alles. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu sortieren, vielleicht auch eine weitere Frage gleich an den Stadthistoriker. Und zwar, um das nochmal klar zu machen, weil das klingt ja jetzt für ganz Außenstehende, die jetzt gar nichts mit FC Rot-Weiß Erfurt zu tun haben, 60 Jahre Geburtstag, es sei der vor 60 Jahren einfach mal so gegründet worden. Den gab es ja schon. Die Geschichte reicht ja, und das kann man auch im aktuellen 1966er Magazin gut nachlesen, bis ins Jahr 1895 zurück. Damals, ihr wisst es besser, hieß es Sportclub Erfurt 1895, dann Turbine Erfurt, und an jenem Mittwoch war es ja, 26. Januar 1966, da war das einfach eine Umbenennung, und du kannst uns mal sagen, warum eigentlich, warum hat man sich einfach bei Turbine belassen, also warum unbedingt jetzt, es war ja nicht nur Erfurt, es betraf ja auch andere, die dann plötzlich FC hießen, also warum war das damals so?
Ja, also das war ein zentraler Beschluss des damaligen DDR-Fußballverbandes oder auch des gesamten Sportverbandes. Der DDR-Fußball war international jetzt nicht so erfolgreich, wie sich das die Genossen in Berlin vorgestellt haben. Und um sozusagen die Qualität zu steigern, hat man damals beschlossen, ich glaube 12 bisherige Mannschaften aus diesen großen Sportclubs, wie in Erfurt eben der Sportclub Turbine. Ja, da waren die Fußballer sozusagen eine Abteilung innerhalb dieses großen Sportclubs. Hier 12 separate, eigenständige Fußballclubs zu gründen. Ja, also von Hansa Rostock, FC Hansa Rostock bis zum 1. FC Lokomotive Leipzig.
Die jetzt alle ihren 60. Geburtstag feiern.
Genau, deswegen auch. Also alle so um den Jahreswechsel. Die Rostocker zum Beispiel im Dezember 65 und die meisten dann Anfang 66. Also das ist auf der einen Seite ein übergreifendes Phänomen, und es ist aber doch mehr. Bis hin zu den Farben, ja. Wir sind ja ganz selbstverständlich rot-weiße.
Und vorher war es blau-weiß.
Sowohl der Sportclub seit 1895, aber auch noch Turbine bis 1966 haben immer in blau-weiß gespielt.
Das kann man ja wahrscheinlich schwer rauskriegen. Also heute wäre das doch ein Riesenthema. Das stellt man sich ja umgedreht vor. Man würde jetzt heute sagen, weil rot-weiß jetzt so dazugehört, die Farben, dass man sagt, Leute, ab morgen dann übrigens wieder blau-weiß. Also mich wundert es, dass es damals so durchgegangen ist.
Naja, das war ein Parteibeschluss am Ende des Tages. Da wurden die Fans nicht gefragt. Mitbestimmung in der DDR war begrenzt. Aber ich glaube, die meisten haben sich damit sehr schnell angefreundet, weil es sind ja die Stadtfarben. Ähnlich übrigens bei dem anderen Verein aus Thüringen an der Saale, Name ist mir jetzt nicht präsent, Ich kann's Ironie, ganz sagen. Ironie der Geschichte, die haben bis 1966, bis dann dort der FC Carl Zeiss Jena gegründet wurde, in Rot-Weiß gespielt. Zwar so ein bisschen Weinrot-Weiß, aber immerhin als Teil des Sportclubs Motor und dann erst seither wieder in ihren Stadtfarben Blau-Gelb-Weiß.
Also das war ja an sich eine gute Idee, wie du sagst, diese Stadtfarben. Aber wir können ja noch mal ein bisschen weiter so ordnen. Und da, Michael Kummer, kann ich dich vielleicht auch gleich mal fragen, weil du damals auch eine Arbeit über die sogenannten Schwerpunktclubs und so geschrieben hast. Und deswegen meine Frage, hatte das auch damit zu tun, also als dann das umbenannt wurde, DDR-Führung wollte das so, es gab ja einen neuen, heute würde man sagen, Sponsor, und zwar die Optima. Also war Erfurt jetzt eigentlich ein Schwerpunktclub oder hat es dann was finanziell gebracht, dass die plötzlich dann die Optima im Rücken hatten?
Das sind zwei Fragen. Die erste.
Ich stelle gerne zwei Fragen. Du kannst dir dann aussuchen, welche du beantworten willst.
Erstmal die erste. Erfurt war nie ein Schwerpunktclub. Die Liste der
Schwerpunkt. Jena war es aber, ne?
Jena war es immer. Die Liste der Schwerpunktclubs variierte immer mal im Laufe der Jahre. Jena war allerdings immer dabei. Magdeburg war immer dabei. Rostock zum Beispiel mal dabei, mal nicht dabei. Erfurt nie. Und die zweite Frage. Ja, man hat damals versucht, also man hat in Berlin mitbekommen, dass vor Ort es ganz viele Eigenmächtigkeiten gab, um es mal so zu sagen. Also viel Geld, was in die Sportclubs gesteckt wurde, landete eben nicht bei den Leichtathleten und Schwimmern und Radsportlern, sondern wurden zum größten Teil in den Fußballbereich geschoben, weil da eben Prämien bezahlt wurden und so weiter. Das hat man natürlich in Berlin auch registriert und hat dann irgendwann in dieser Mitte 60er Jahre, etwas liberaleren Phase, um es mal so zu sagen, in der DDR, hat man gesagt, dann macht doch auch vor Ort die Unterstützung dort durch die Großbetriebe enger. Das ist dann 1970 übrigens wieder rückgängig gemacht worden. Aber und genauso hat man das für Erfurt dann beschlossen und hat gesagt, jetzt kann nicht der kleine Reparaturbetrieb Clara Zetkin der Sponsor, also der Trägerbetrieb sein, so sondern eben die Optima. Ja. Weil das war ein Großbetrieb in Erfurt.
Das war dann schon ein Unterschied. Um jetzt nochmal so in die Zeit einzutauchen, mitten in der Saison die Umbenennung, übrigens auch ungewöhnlich. Und damals, korrigiert mich, aber war ja der FC Rot-Weiß Erfurt und vorher Turbine Erfurt nicht mal Oberliga. Die waren ja nur.
Doch.
Die waren, zu dem Zeitpunkt waren sie Oberliga.
Sind aber in der Saison abgestiegen. Mit dem neuen Namen sofort abgestiegen. Aber vielleicht nochmal zu der, weil die vorhin die Frage, die ist sehr interessant, wenn das heute so wäre, man einfach die Farben ändern würde und so weiter, gäbe es einen riesen Aufstand und Mitglieder würden ihre Mitgliederrechte wahrnehmen bei der Mitgliederversammlung und dagegen stimmen. Ich habe ja tatsächlich mit einem der Protagonisten, also einem Fan damals, Lothar Kaiser, der dabei war als Fan im Stadtgarten, mit dem gesprochen, aber als auch mit Erhard Meyer, dem Spieler, der heute kommt. Das wurde einfach verkündet. Das wurde verkündet, so ab heute heißen wir so, wir haben jetzt die Farben so und dann haben alle genickt und haben gesagt, okay, dann machen wir das so. Ne? Da gab es keine Art von Mitdenken und Mitbestimmung, die haben das einfach zur Kenntnis genommen.
Also man hatte keine Chance, da irgendwie Widerspruch einzulegen oder dass es irgendwie Fanaktionen gab.
Die haben auch nicht drüber nachgedacht, ob sie eine Chance haben. Es wurde einfach, ich sag mal so, es wurde jetzt, die Leute wurden ja auch nicht zu, in aller Regel nicht zu besonders selbstständig denkenden Menschen herangezogen. Also dich einpassen ins System, das machen, was gesagt wird, das war sozusagen die Leitlinie.
Man kann ja mal sagen, also das klingt, Gott sei Dank gibt es wenigstens ein paar Zeitzeugen noch, die davon berichten können und die dann eben sagen können, also um auch mal ein paar Namen zu nennen, wer noch mit dabei war, der damalige Oberbürgermeister, muss man auch schon nachschauen, wie der hieß, Rolf Dietrich Nottrott war das und dann der erste, hießen die Vorsitzende vom FC Rot-Weiß, also Heinz Milde auf jeden Fall, das war wohl.
Die hatten am Anfang die ersten zwei Jahre einen Präsidenten.
Das, Präsident hieß der sogar.
Genau, bis 68, dann halt gab es wieder einen Beschluss vom DDSB, Fußballverband und dann wurden die Clubvorsitzende. Also von 66 bis 68 hatten sie einen Präsidenten und das war der übrigens von der Optima.
Ah, auf einmal scheint alles wieder so logisch. Mhm. Ja, also und dann, und aber das muss man ja sagen, wie gesagt, Großbetrieb im Rücken und wir wollen jetzt nicht nochmal alles chronologisch durchgehen, sagen aber gerne, weil Fans, die zuhören, wissen natürlich vieles über diese 6 Jahrzehnte, aber ihr habt das auch im aktuellen Magazin ganz gut aufgedröselt und ich fasse jetzt mal so die, sie sind dann ja, du hast eben gesagt, 66 abgestiegen, dann aber bald wieder aufgestiegen. Und in 70er Jahren waren die aber nicht so wirklich erfolgreich, der FC Rot-Weiß Erfurt. Also richtig, viel hat es ja nicht gebracht, obwohl sie ja auch so große Namen wie, haben wir eben gerade gehört, Rüdiger Schnupphase und Lutz Lindemann ja auch hatten.
Ja, die wurden aber wegdelegiert dann.
Die wurden, da muss man sagen, es gab ein Delegationssystem. Das wäre heute nicht mehr denkbar, das wäre heute etwa so, als wenn, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, der Bundeskanzler sagen würde, Jamal Musiala geht jetzt mal zu Dortmund, weil das mein Lieblingsverein ist. Also ein bisschen lief es ja so, ne? Also
naja, das, was damals.
Also Mielke war ja Fan von BSG Dynamo,
ja. Ja, der BFC Dynamo. Was BFC, damals die Politik gemacht hat, macht heute das Geld. Also nun kann man nicht sagen, das ist gehupft wie gesprungen, aber ein Club wie Rot-Weiß, der damals zur DDR-Zeiten, obwohl erste Liga kein Schwerpunktclub war, hat dann immer sozusagen das Pech gehabt, dass die talentiertesten, besten Spieler weggelobt wurden. Reinhard Häfner zu Dynamo Dresden. Die meisten kennen ihn noch als großen Dynamo-Spieler. Auch das ist ein Erfurter Junge, der bei Rot-Weiß begonnen hat. Heute ist es nicht viel anders. Heute sind wir ein Ausbildungsklub. Die besten Spieler, die jung an den Verein gebunden werden, ausgebildet werden, hier sozusagen ihre Anfänge machen. Früher oder später landen sie dann bei höherklassigen Vereinen. Also so völlig anders als damals ist es dann auch nicht, nur dass eben heute die Politik nicht mehr reinspricht, nicht der Bundeskanzler oder der Landesvater, damals war es der Bezirkschef der SED, sondern heute spielen eben da andere Dinge eine Rolle. Aber es ist immer noch schwer, als relativ kleiner, sozusagen im nationalen Maßstab, relativ kleiner Club da die besten Spieler zu halten.
Also bei Bayern München spielen jetzt auch, weiß ich nicht, wie viele Münchner, einer vielleicht oder zwei, der Rest ist eingekauft.
War auch lange Zeit anders, muss man sagen. Bis vor 20, 25 Jahren haben da wirklich auch viele Münchner gespielt, aber es ist jetzt auf jeden Fall anders, das stimmt. Ja.
Und weil du das nochmal gesagt hast, die politische Ebene hat es damals entschieden, das war ja die offizielle Linie. Die offizielle Linie war, es gibt Schwerpunktclubs, wir müssen delegieren zu den besten Clubs, weil wir nur dann international leistungsfähig sind. Inoffiziell war das sehr wohl eine wirtschaftliche Frage, weil das Kombinat Carl Zeiss zum Beispiel sehr, sehr umfangreich unterstützt hat, aber das haben andere auch in Magdeburg, das hier, wie hießen die, Skett oder sowas, die haben das auch gemacht, die haben da massenhaft Gelder und materielle und soziale Privilegien verstreut an die Spieler.
Muss man ja auch sagen, offiziell, aber da wird man es so als, also wie gesagt, schaut auch in das Heft damit rein und wir haben da auch in anderen Gesprächen drüber geredet, aber offiziell hatten die ja einen Amateurstatus, war ja nicht, also deswegen gab es ja wahrscheinlich auch die Privilegien, musste denen ja immer irgendwas den Spielern anbieten, was in Erfurt eben dann toll ist oder in Jena, besser gesagt. Ne? Da musste man ja, dann hat man eine schicke Wohnung oder sowas bekommen.
Naja, Jürgen Heuen hat ja jetzt auch wieder mal die Legende erzählt oder die Anekdote. Er war genau wie vorher Lindemann und Schnupphase, gab es auch Abwerbungsversuche vom FC Carl Zeiss. Und er hat sich dann sofort an den Vereinspräsidenten gewandt und sagt, er braucht dringend ein neues Auto und das stand dann am nächsten Morgen vor der Tür. Ja, also sozusagen diese Konkurrenz, durchaus vergleichbar heute mit Abwerbegeldern und Gehältern und so. Also sowas Ähnliches gab es schon in der DDR unter der Oberfläche auch. Ja, also und manchmal hat es eben auch geklappt. Jürgen Heuen war natürlich auch, das wusste man auch, eine absolute Identifikationsfigur. Und wenn der nach Jena gegangen wäre, nach Schnupphase und Lindemann, also auch diese extreme Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen, die reicht zwar sehr weit zurück bis ins frühe 20. Jahrhundert, aber die wurzelt nicht zuletzt auch in der Abwerbung dieser sehr populären Spieler in Erfurt.
Das wissen die Eltern wahrscheinlich und ich zähle euch mal mit dazu, teilweise noch ganz genau. Ja, Micha legt da schon sein Veto ein. Ja. So alt dann doch nicht. Wir können jetzt ja nur so ein bisschen durch die 6 Jahrzehnte durchwandern und werden dann auch mal sagen, was alles noch so an Festivitäten stattfindet. Würdet ihr sagen, und das ist ja hier in dem Magazin auch nochmal nachzulesen, dass jemand wie, der hat ja sonst in anderen politischen Fragen eher eine unrühmliche Rolle gespielt, der erste Bezirkssekretär der SED-Leitung, Gerhard Müller, Segemüller auch genannt, keiner war vor ihm sicher, und Karl-Heinz Friedrich, der damals, der war, Micha, war der Präsident vom Rot-Weiß oder vom Deutschen Turn- und Sportbund?
Nee, die hießen Clubvorsitzender. Clubvorsitzender, die damals, heute wird man Präsident sagen.
Ja. Und die kamen ja so um 1980 und die haben zumindest sportlich gesehen, weil sie offenkundig Fußballfans waren, die haben dann doch was bewirkt. Also in diesem Bereich schon.
Ja, Karl-Heinz Friedrich hat eine Vorgeschichte, muss man dazu sagen, er kommt ja aus Jena und war dort über 10, 15 Jahre in der Leichtathletik tätig beim Sportclub Motor Jena. Die waren ja sehr erfolgreich mit legalen wie illegalen Mitteln. Und der hat das System dort kennengelernt und gesehen. Und er wollte in Jena, gibt's Akten darüber, wollte er immer auch Clubvorsitzender werden. Und die haben ihn nicht aufgrund diverser Gründe nicht genommen. Und dann hat er die Chance ergriffen, weil der damalige Clubvorsitzende Werner Günther war, sag mal, in die Jahre gekommen und war schon 12 Jahre Clubvorsitzender. Den haben sie abgelöst. Und mit diesem Wechsel an der Spitze der SED-Bezirksleitung und gleichzeitig Clubvorsitzendenwechsel ist hier sozusagen eine andere Kultur eingezogen, was die Unterstützung und die Anwerbung der Spieler betrifft. Man hat das eigentlich versucht zu kopieren, was in Jena 15 Jahre vorher schon gemacht wurde.
Aber man kann sagen, und da tretet ihr ja auch als Zeitzeug mit auf. Du warst noch Jugendlicher bzw. Kind und Stefan Rasselhoff, du warst ja schon knapp älter, sage ich mal. Aber die 80er Jahre, da war jetzt ja nichts in dem Sinne Zählbares rausgekommen, dass sie mal DDR-Meister waren oder so. Aber das war trotzdem mit die erfolgreichste Zeit zu DDR-Zeiten, neben den 50ern als Turbine Erfurt.
Also es war eine sensationelle Zeit, vor allem die Saison 81, 82 und 82, 83. Also das sozusagen die ersten beiden Spielzeiten, die ich selber als 12-, 13-Jähriger ins Stadion gegangen bin. Und da war eben genau diese Truppe, die 1980 DDR-Juniorenmeister war. Ja, also man muss sagen, also man hat auch sehr viel aus dem eigenen Nachwuchs dann in die Oberligamannschaft reingezogen, hatte da offenkundig sehr gute Spieler, die also alle anderen Clubs im Juniorenbereich geschlagen haben, wenige Jahre vorher. Und die haben jetzt die Oberliga aufgemischt. Also in der Saison 82, im Sommer 82, hat man alle großen Schwerpunktclubs, von denen vorhin die Rede war, Jena, Magdeburg, Dresden, Leipzig und sogar den gehassten BFC, den Abonnementmeister, alle im eigenen Stadion geschlagen. Und all diese 5 Spiele habe ich miterlebt und das war eine Euphorie. 30.000 Zuschauer fast zu jedem Spiel. Nur, du hast es auch schon gesagt, sozusagen die Konstanz hat gefehlt. Ja, und das habe ich damals auch zu meinem Leidwesen miterlebt. Man hat dann eben, nachdem man diese 5 Vereine weggeräumt hat, kam dann die BSG Chemie Buna Skopau, die sofort wieder abgestiegen ist, die, glaube ich, nur ein Gastspiel in der DDR-Oberliga, gegen die hat man dann 1-1 gespielt.
Und dann das hat nicht Cottbus, ausgereicht dann.
Ja. Energie Cottbus, der zweite Absteiger der Saison, hat man 2-2 gespielt mit Mühe und Not. Und dieses Problem und vor allen Dingen eine große Auswärtsschwäche. Also auf der einen Seite wirklich frischer Wind, viele emotionale Spiele, aber eben nicht die Konstanz. Und man hat es nie bis in das erklärte Ziel, und das war das erklärte Ziel von Müller, von Friedrich, der Vereinsführung, in den Europapokal zu kommen. Und daran ist man gescheitert. 1983 am knappsten punktgleich mit Lok Leipzig wegen des schlechteren Torverhältnisses als 5. Es hat nie ganz gereicht.
Ich bin übrigens fasziniert, euch zuzuhören, weil auch du redest gerade so, als wenn die Ereignisse gerade gestern stattgefunden hätten. So sehr sind sie noch präsent. Michael, bei dir ist das glaube ich auch so, ne? Das gehört einfach dazu, dieses extreme Fanwissen, weil es eine echte Leidenschaft ist.
Ja, das gehört dazu, aber es gibt natürlich auch Phasen im Leben eines RWE-Fans. Ich war auch mal ein paar Jahre studieren, woanders gelebt, da war ich jetzt nicht so oft im Stadion, aber ansonsten brennen sich so Ereignisse ein. Also vielleicht mal auf den Ehrengast heute zu kommen, also einen der Ehrengäste, den Erhard Meyer, den hatte ich im Vorgespräch, hab ich ihn nochmal gefragt und da hat er mir ein Trikot mitgebracht, also das werde ich heute zeigen, Trikot, hat er sofort gesagt, 6.4.1974. Diesen Trikot habe ich gespielt. Also da sind so Ereignisse, zack, die sind drin und die gehen nie wieder weg.
Die nie wieder weggehen. Das finde ich immer faszinierend, was da Fußball bewirken kann. Mich würde mal interessieren, wir kommen dann gleich in der Jetztzeit an, keine Sorge, aber das ist ja auch Thema jetzt in dem Heft 60 Jahre 1966 bis 2026 im 1966er, und zwar die Zeit der Wende nach der friedlichen Revolution. Und so ein bisschen Ironie, dass in der letzten DDR-Saison, die noch 1990-91 war, also das Land war schon wieder vereinigt, aber gab noch eine DDR-Saison, ist Hansa Rostock DDR-Meister letzte geworden, Dynamo Dresden Platz 2 und jetzt festhalten Rot-Weiß Erfurt Platz 3. Also sie wären fast, also die ersten zwei konnten in die erste Liga, in die Bundesliga aufsteigen. Sie wären sogar fast erste Liga aufgestiegen. Aber das galt übrigens auch für Hansa Rostock, als sie damals gefeiert haben. Es hat damals eigentlich kein so richtig interessiert. Die Stadien waren nicht voll. Ich würde gerne mal von euch wissen, wart ihr in der Saison regelmäßig im Stadion? Habt ihr das noch so in Erinnerung, wie das war?
Also Einspruch, als im Frühjahr 1991 dieses besagte Spiel gegen Stahl Brandenburg, das 2-1, als Rot-Weiß am letzten Spieltag sich diesen dritten Platz gesichert hat, völlig überraschend. In der Vorsaison waren wir 12., wäre fast abgestiegen. Da war das Stadion natürlich voll, ich glaube 15.000 Zuschauer. Also,
aber über die gesamte Saison gesehen.
Genau, und diese Euphorie, ne? Also man war ja nicht nur, also hätte Dynamo Dresden am letzten Spieltag verloren, was sie natürlich nicht gemacht haben, wäre Rot-Weiß in die Bundesliga aufgestiegen. Ja? Also wir waren dann zweite Liga, wir durften dann, ja, nachdem die DDR schon dahingeschieden war, haben sie endlich ihr großes Ziel Europapokal erreicht. Ne? Also in allen Jahren vorher hätte man ausverkaufte Häuser gehabt. Dann hat man sensationell Groningen ausgeschaltet in der ersten Runde. In der zweiten Runde kam Ajax Amsterdam, damals eine der besten Mannschaften Europas. Und wir hatten Zuschauerzahlen, glaube ich, von 4.000 und 6.000 Leuten. Vorher hätte man 30.000 gehabt. Das lag natürlich daran, dass viele Ostclubs und Rot-Weiß da leider mit eingeschlossen nicht konkurrenzfähig waren. Das hatte verschiedene Gründe. Man ist ins kalte Wasser der Marktwirtschaft geworfen worden. Viele Clubverantwortliche konnten damit nicht umgehen. Es kamen die Glücksritter aus dem Westen und so. War Rot-Weiß in dieser ersten Zweitligasaison am Ende Tabellenletzter mit einer katastrophalen Tor- und Punktausbeute. Und da war natürlich, und das hat sich sehr schnell abgezeichnet in der Saison, hat ein Spiel nach dem anderen hoch verloren. gegen Mainz 05, 0-5 mit 4 Toren von einem gewissen Jürgen Klopp. Das war so der Standard in dieser Saison und da war natürlich die Euphorie schnell weg. Und dann ging es in der dritten Liga über viele, viele Jahre und ja, da, also diese große Euphorie der frühen 80er, die ich ja auch als Fan miterlebt habe, die ist dann doch einer, naja, sagen wir mal, ja, so die großen Spiele vor ausverkauften Haus wurden dann, doch recht selten.
Und man muss dazu sagen, dass ja, dass einfach durch die Öffnung der Grenzen, es waren eben auch ganz andere Möglichkeiten dafür, die Leute ihre Freizeit zu gestalten. Fußball war eben nicht eins von 2 Freizeitaktivitäten, sondern nur noch eine von 20. Und es war einfach nicht im Fokus der Leute damals. Aber das ist nicht die schlimmste Zeit. Die schlimmste Zeit ist Ende der 90er Jahre, also zweite Hälfte 90er. Da waren teilweise 3-stellige Zuschauerzahlen. Also ich bin ins Stadion gegangen, da waren wir froh, wenn oben auf dem Kranz der Südkurve eine geschlossene Reihe stand.
Ist auch interessant, ne, dass das können wir ja dann gleich in der Jetztzeit nochmal reden, dass heute das auch eine ganz andere Fankultur wieder ist und wieder da ist. Ich komme nochmal zur vorletzten historischen Station und spiele so ein bisschen den Kommissar. Ich muss mir übrigens immer ganz genau anschauen, wann die Daten sind, weil da wisst ihr besser Bescheid. Aber was habt ihr am 29. Mai 2004 gemacht?
Ich war im Steigerwaldstadion und habe dem Hackentor von Fußballgott Ronny Hebestreit zugeschaut und euphorisch gefeiert, wie wir in die zweite Liga aufgestiegen sind. Zum zweiten Mal, allerdings ohne es jetzt die Euphorie gleich wieder zu kappen, mit sofortigem Wiederabstieg. Aber das war natürlich einer der wenigen großen euphorischen Momente neben dem großen Spiel gegen Bayern im DFB-Pokal und einigen anderen Momenten, wo es wirklich nochmal wieder so richtig Gänsehaut gab.
Also ich war auch im Stadion. Ich habe allerdings das Hackentor wirklich nur sehr schemenhaft gesehen.
Ich dachte, du warst gerade am Bratwurststand, nee, als das gefallen ist.
Oder wir haben, also meine Kumpels und ich, wir haben gesagt, ey, lass uns mal diesmal eine Stunde vorher hingehen, damit wir schön oben stehen können. Dann waren wir da eine Stunde vorher und es war alles gekrachte voll und die Leute haben auch im Stehbereich und sind auch nicht zur Seite gerückt. Also man hat wirklich sich durchschieben müssen und dann waren wir ganz unten gelandet vorm Zaun. Und das alte Stadion damals, dann hast du irgendwie 50 Meter bis zur Linie gehabt, da stand noch eine, also relativ flach stehend und dann stand da noch eine Werbebande. Und ich habe gesehen, dass irgendwie ein Schuss kam, den habe ich gesehen. Ronny Hebestreit hat irgendwie gewackelt mit dem Bein, aber ich habe nicht den Fuß gesehen. Und dass er über die Torlinie gegangen ist, habe ich nur gehört, weil alle geschrien haben, gesehen und so weiter.
Aber trotzdem, du konntest da ja mitjubeln und ja, auch wenn du es uns später hast, das wahrscheinlich dir in Ruhe dann nochmal anschauen können und so weiter und so. Diverse Male. Das war natürlich nochmal ein großer Erfolg und jetzt kommen wir schon eigentlich in der Jetztzeit an. Du hast schon erwähnt, Steffen, das jahrelang Drittligist von 2008 bis 2018 und dann gab es ja was namens Insolvenz und das sah richtig schlecht aus. Das muss man sagen, das war zufällig, weiß ich noch genau, in der Corona-Zeit. Also als Corona zu uns kam, hieß es plötzlich, ja, die erste Mannschaft muss Insolvenz anmelden und man hat wirklich, weiß nicht, wie ihr damals die ersten Monate, Januar, Februar, März war das Jahr 2020 erlebt habt. Habt ihr da wirklich auch mal mit dem Gedanken gespielt, das könnte es jetzt gewesen sein?
Ja, den Gedanken, den gab es ja schon in den späten 90ern, als damals Klaus Neumann, unser heutiger Ehrenpräsident, ne, Unternehmer, den Verein gerettet hat. Nochmal eine ganz ähnliche Situation. Man hat die Mannschaft während der Saison 2019 in der Winterpause aus der Regionalliga, aus der vierten Liga zurückgezogen. Und dann kam sowas, ja, ich würde fast sagen, wie das Wunder von Erfurt, mit den beiden Gerbers verbunden, mit Vater Franz und Sohn Fabian. Ja. Und die haben den Verein gerettet. In der fünften Liga einen Neustart. Das war natürlich der absolute Tiefpunkt der Vereinsgeschichte. Fünfte Liga. Hat Erfurt vorher natürlich nie gespielt. Aber jetzt im Rückblick der letzten Jahre muss man sagen, dieser absolute Tiefpunkt war auch ein Neustart. Also mit diesen beiden auch sozusagen, man hat mit allem vorher abgeschlossen und hat einen Neustart gewagt. Niemand hat wirklich großartig was erwartet und was sich dann innerhalb kürzester Zeit getan hat. Ja, 2022 der Wiederaufstieg, absolute Rekordsaison mit Toren und Punkten, absoluter Besucherrekord in der fünften Liga, ne, Oberliga Nordost, Staffel Süd und seitdem und auch die erste Regionalligasaison 2023, die hat mich fast so ein bisschen erinnert an die frühen 80er, dieser überfallartige Fußball unserer Jungs, die dann da auch die Regionalliga aufgemischt hatten. Man hatte zeitweise fast die Hoffnung, dass es ein Durchmarsch so rum in die dritte Liga gibt und am Schluss hat uns dann Cottbus sozusagen die Spitze genommen. Also das war schon phänomenal, wie in kürzester Frist, also wo man dachte, der Verein ist schon so gut wie weg, dann mit diesen beiden Personen, aber auch mit vielen anderen, auch im Umfeld, ja, sich wirklich was geteilt. Es ist nicht nur der sportliche Erfolg, ich denke auch einen ganz kleinen Beitrag leisten wir da vielleicht auch, weil man hat auch in den Jahren vorher unter den anderen Vorständen zum Beispiel die Traditionsarbeit, die Mitgliederarbeit stark vernachlässigt. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren deutlich verbessert und ich glaube, dieses Gesamtpaket steht dafür, dass es jetzt bei Rot-Weiß doch auch das Image des Clubs, das ja völlig runter war 2020, dass das jetzt wieder deutlich besser ist. Besucherrekord, 3500 Mitglieder hat es noch nie gegeben. Also das spricht alles dafür, dass man ja jetzt doch in die Zukunft trotz aller vierten Liga doch positiv schauen kann.
Und damit wird der Ball direkt an Micha abgegeben.
Ja, ich will das nochmal ergänzen. Also alles richtig, was du gesagt hast, Steffen. Ich finde ein ganz wichtiger Punkt seit der Entwicklung, seitdem die Gerbers da sind oder seit der Insolvenz, die war übrigens schon 2 Jahre vorher, 2018 war die Insolvenz und Anfang 2020 war die Abmeldung der ersten Mannschaft, ne? Aber das war innerhalb dieses ganzen Prozesses. Aber die zweite wichtige Entwicklung ist aus meiner Sicht die Demokratisierung des Vereins, weil es war vorher seit 1990, 91 ein eingetragener Verein nach Bundesrecht. Das hat man, ist übrigens auch ein kurzes Interview drin in der Sonderausgabe, wo ich einen der damaligen Akteure mal gefragt habe, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Habt ihr Mitglieder befragt oder irgend? Nee, das hat da einer gemacht, der hat sich da eingelesen, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung davon und dann haben die das halt wie 1966, waren die einfach im Hinterzimmer und haben das gemacht und dann wurde das den Fans verkündet, so. Und das ist heutzutage anders. Es würde heute keiner mehr, also größere Teile der Fanschaft nicht mehr mit sich machen lassen. Und dann gab es quasi eine Satzungskommission, ist aus meiner Sicht zentral wichtig für den Verein, weil die eine moderne Satzung erarbeitet hat in einem längeren Prozess, die ganz viel Mitbestimmung zulässt und auch einfordert. Und mittlerweile gibt es zarte Pflanzen dieser Mitbestimmung, also nicht nur die Mitgliederversammlung, sondern es gibt also 20, 30, 40 Fans, die sich in so Arbeitsgruppen organisiert haben und tatsächlich mitmachen und mitbestimmen, wo der Verein hingeht. Das ist alles parallel zu dieser sportlichen Entwicklung meiner Meinung nach entscheidend wichtig. Und die Traditionsarbeit, die Steffen gerade angesprochen hat im Ehrenrat, ist quasi ein Ergebnis davon. Dass der Ehrenrat sich auch ein paar Akteure, so Steffen, ich, noch ein paar andere, sich jetzt verpflichtet fühlen oder das gerne machen, da reingehen und mittun. Ne? Das gab es eben vorher nicht oder nur rudimentär.
Nur sehr wenig. Wir werden dann auch, wenn es soweit ist, nochmal berichten. Im April soll es ja am Stadtmuseum dann auch eine Ausstellung geben. Das gehört ja alles mit dazu, so Stichwort Traditionsarbeit. Vielleicht nochmal auch die Frage, hättet ihr gedacht, und das muss ja immer wieder vielleicht auch Leuten sagen, die jetzt zuhören, die jetzt nicht so in der Fußballthematik drinstecken, also nochmal zum Mitschreiben. Auch jetzt ist man nur in der vierten Liga, Regionalliga Nordost, aber positiv, ihr habt ja schon gesagt, es ist eine unglaubliche Bindung da, dass bei Spitzenspielen das Stadion trotzdem ausverkauft ist. Das ist doch was, also wo man, ich weiß gar nicht, wie ich das als Frage formulieren soll, vielleicht diese habt ihr eine Erklärung für diese Fanbindung, weil ihr seid ja selber Fans.
Naja, zunächst mal ist ja Fußball nun mal der König des Sports, eine sehr populäre Sportart grundsätzlich. Und es zeigt eben, dass...
Würden auch andere widersprechen, würde ich mal sagen. Also ja, es gab im Wahlkampf da auch kritische Stimmen, um das mal zu sagen, die gesagt haben, die anderen Vereine, aber auf jeden Fall ist Rot-Weiß zu kräftig.
Wir reden jetzt mal von Zuschauerzahlen und das ist nun unstrittig, dass da im Fußball mit Abstand die meisten Leute kommen. Nicht, weil immer die Erfolge die größten sind, sondern weil der Fußball sehr populär ist und ich finde auch, es zeigt eben, was es für ein großes Potenzial in Erfurt gibt. Das haben wir in den 50er Jahren erlebt, da gingen bis zu 50.000 Leute ins Stadion. Ne, das haben wir in den 80er Jahren erlebt, als gegen den BFC Jena 30.000 Leute im Stadion waren. Das ginge heute alles schon logistisch gar nicht mehr, weil das Stadion nur irgendwie 18.600 Zuschauer fasst. Aber auch diese Zahlen werden heute wieder erreicht, wenn es im Thüring-Derby gegen die anderen geht und in Spitzenspielen. Und das zeigt, das Potenzial ist in Erfurt absolut da. Und wenn die Chemie stimmt, wenn der Verein sich entsprechend aufstellt und wenn die sportlichen Ergebnisse da sind, ist Erfurt mindestens Dritt, wenn nicht gar Zweitliga tauglich.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, was denn so das Ende der Fahnenstange ist. Also ich hätte ja gesagt, dritte Liga war es ja lange Zeit, das ist ein realistisches Ziel, du sagst sogar zweite Liga.
Also das Ende der Fahnenstange sportlich gesehen ist erste Liga, Champions League,
Champions League
Sieger. Ach nee, Weltpokal kommt dann noch.
Richtig.
Plant das schon mal für die Ausstellung gesehen, für die Stadt dieser Größe, mit allerdings keiner besonders stark ausgeprägten Wirtschaft, aber zweite Liga wäre schon gut. Also könnte man, glaube ich, leisten, müsste die Stadt vielleicht auch nochmal ihre Hausaufgaben machen und das Stadion mal fertig bauen. Ich wollte aber nochmal was sagen, was macht denn den Erfolg aus? Also die Öffentlichkeitsarbeit ist viel besser und geschickter als vor 10 Jahren. Das muss man einfach so sagen. Und es passiert halt, was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt halt ein Mitglieder- und Fanausschuss, so nennt er sich, also eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesen ganzen Dingen beschäftigt, und die machen ganz viel, ohne das jetzt einzeln aufzuzählen, in Richtung Mitgliederwerbung, aber eben auch Mitgliederbindung. Also Leute fühlen sich gebunden an ihren Verein durch diese und jene Aktionen, durch diesen und jenen Brief, den sie bekommen, oder eine E-Mail oder eine Einladung hierhin oder dorthin. Das bindet die Leute und das schafft Identifikation. Und das machen die viel besser als vor 10 oder 20 Jahren.
Das sind so messbare Faktoren. Und ich weiß nicht, das könnt ihr besser beurteilen, ob schlichtweg auch die Spiele ein bisschen besser geworden sind. Weil als ich noch in der dritten Liga ab und zu mal mit einem Freund ins Stadion gegangen bin, da galt selbst bei Siegen, ach, war das wieder frustrierend, Hauptsache am Ende noch so 1-0. Also ich kenne viele, die damals in Gruppen in den 10er Jahren FC Rot-Weiß Erfurt besucht haben und irgendwann gesagt haben, ich gehe da nicht mehr hin.
Also das war tatsächlich harte Kost, du hast recht, Reinhard. Aber die, also es gibt heute auch manchmal langweilige Spiele, aber was wirklich sich verändert hat, ist, technisch ist das viel besser als in 90ern, sag ich mal. Da hattest du wirklich, da warst du ja froh, wenn der Außenverteidiger den Ball gerade annehmen konnte. Heute kann das dort eigentlich jeder, ne? Beidfüßig und was weiß ich. Also die sind technisch alle sehr gut ausgebildet und taktisch okay, muss man gucken, ist auf Regionalliga-Format, aber es sieht einfach besser aus. Und ich sag mal, wenn Fabian Gerber, der Trainer, mal eine gute Phase hat, dann lässt er diesen Überfallfußball spielen, den wünschen wir uns immer alle. Er denkt dann immer, wenn sie mal erfolgreich sind, wir müssen jetzt mal unser Passspiel verbessern und den Gegner dominieren. Das können wir immer nicht. Deswegen verlieren wir dann wieder und dann sind wieder alle unzufrieden. Und dann ändert er wieder die Taktik. Und das ist wirklich total schön anzusehen.
Ja, das bestätigt ja so ein bisschen meinen Eindruck. Wir werden jetzt am Ende nochmal so auf die Festwochen eingehen, können aber schon mal sagen, für die jetzt nicht mitkommen beim Mitschreiben, also man kann vielleicht von hinten angefragt, auf der Seite wahrscheinlich von Rot-Weiß Erfurt sieht man nochmal den genauen Terminplan. Wir können schon mal die wichtigsten Sachen sagen, beginnen mit dem heutigen eigentlichen Jubiläumstag. Wir haben es ja schon gehört, es gibt diese historische Straßenbahn, die dann fährt, wo die geladenen Gästen kommen. Aber um 18 Uhr gibt es den Festakt, also wo man zumindest vor dem Rathaus sich einfinden kann.
Ein bisschen Hollywood,
ein Hauch roter Teppich weht dann auch, nee, der rote Teppich weht natürlich nicht drüber, aber so ein bisschen Hollywood-Atmosphäre weht darüber. Und diese Woche gibt es ja noch weitere Veranstaltungen, unter anderem am Mittwoch auch im Café Nerli.
Genau, Café Nerli, da ist 19.30 Uhr, ist aber, braucht man auch nicht mehr hingehen, ist schon lange ausverkauft.
Warum erwähnen wir es denn überhaupt?
Da gibt es einen rot-weißen Kulturabend, also auch die Kulturmenschen dieser Stadt, also zumindest ein Teil davon sind Fußballfans. Das streitet der andere Teil immer ab, das weiß ich. Aber es gehen auch viele Kulturleute ins Stadion und wir haben da einen bunten Abend zusammengestellt, also richtig professionell mit eingekaufter Moderation und Musikbegleitung, und lasst euch überraschen. Also es wird, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Das findet im Nerli statt am Mittwoch. Ich will aber noch mal zum Morgen sagen, zum 27.01.
Ja, schön.
Da sind die, weil wir das jetzt so übersprungen haben, da sind im Stadion für Schulklassen, Erfurter Schulklassen, ich weiß nicht, wie viele sich angemeldet haben, 8 oder 10 Klassen, in mehreren Durchgängen wird es dort Stadionführungen geben. Also VIP-Kabinen, die Mannschaftskabine, raus aufs Spielfeld.
Ja, die Frage ist, finde ich super, aber wenn jetzt eine Schulklasse, kann man sie jetzt noch anmelden? Ne? Also wenn wir es jetzt so erzählen, also es kommen offenkundig Schulklassen.
Es ist alles schon,
wir werden auch darüber berichten.
Auch das ist komplett ausgelastet, weil die Menschen, die Stadionführung machen, das sind alles Ehrenamtliche des FC Rot-Weiß Erfurt. Wir machen übrigens gerade, also der FC Rot-Weiß Erfurt macht ganz viel Imagebildung für die Stadt.
Wir werden da auch drüber schauen. Also wir von Radio Frei sind ja morgen auch mit dabei. Also die jetzt nicht dabei sein können, wir werden zumindest drüber berichten. Ich frage mal ganz offen, wo gibt es denn noch Karten? Wo kann ich noch hinkommen? Gibt es dann bei der großen Sause im Februar am Stadtgarten, kann ich denn da noch hinkommen?
Da gibt es noch Karten. Ich glaube, da passen 800 Leute rein, aber es sind auch schon an die 700 verkauft. Aber
das ist am Samstag, den 14.02.
18 Uhr am Gründungsort. Da sind wir sehr froh drüber, dass der wieder aufgemacht hat und wir da rein können. Genau, 18 Uhr, 14. Februar, Stadtgarten. Es gibt noch Karten auf der Seite des FC Rot-Weiß Erfurt. Internetseite findet man alle Infos.
Das ist ja mit die wichtigste Sache. An dem Tag gibt es ja auch noch wahrscheinlich ein paar andere. Also es gibt noch an Besonderheiten, wo man auch sieht, also heute sieht man die Straßenbahn, sieht man irgendwann mal ein rot-weißes Flugzeug über Erfurt fliegen oder so? Oder kann man da schon was verraten?
Nee, das kann man. Man kann verraten, dass das nicht stattfinden wird, weil wir haben das wirklich geprüft und wollten
ihr wollt das wirklich machen?
Wollten das machen. Da waren die Sicherheitsauflagen, wären so teuer geworden. Und Rot-Weiß nimmt das ja nicht von seinen Mitgliedern irgendwie aus dem Mitgliedsbeitrag, sondern wir haben Spendenaktionen gemacht im Stadion und haben das muss man sich auch mal vorstellen, 14.000 oder 15.000 Euro eingesammelt. Also haben einfach nur hingeschrieben, wir brauchen Geld für die Jubiläumsveranstaltung, spendet was. Und dann haben die Leute da massenhaft Geld und ihre Pfandbecher hingegeben. Genau.
Aber nochmal zur Präsenz. Als ich hier in die Redaktion gekommen bin heute früh, diese großen digitalen Anzeigetafeln, die jetzt überall in der Stadt stehen, überall mehrfach 60 Jahre Rot-Weiß, auch mit Unterstützung von großen Unternehmen und natürlich mit unserem Jubiläumslogo, wie es auch auf dem Sonderheft ist. Also es ist schon sehr präsent in den Medien, in den Zeitungen. Also es ist schon beachtlich, und wenn man dann schaut, was vor 10 Jahren passiert ist, nämlich sehr wenig bis gar nichts. Es gab eine Feier, aber ansonsten war damals die Vereinsführung kaum interessiert an diesem Jubiläum. Das ist natürlich ein Quantensprung, ja? Also auch in der Präsenz in der Öffentlichkeit.
Und ich sage auch gerne an dieser Stelle, wir werden weiter berichten, und auch dieses Gespräch mit euch beiden, Steffen Rassloff und Michael Kummer, das kann man dann zeitnah online in Ruhe nochmal abrufen unter radio-frei.de, und dann kann man nochmal schauen, auch was es noch alles gibt. Wie gesagt, am wichtigsten ist, sehe ich auch mit die Veranstaltung am 14. Februar im Stadtgarten. Und ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Ihr habt übrigens keinen Fanschal um, das muss bemerkt werden, also, den werdet ihr bestimmt noch umtun dann heute im Verlauf des Tages. Michael Kummer vom Fanrad und natürlich unser Stadthistoriker Steffen Rassloff, aber auch Rot-Weiß-Fan. Danke, dass ihr hier wart.
Dankeschön.
Bitte.
Und wir machen hier weiter mit Musik aus der guten alten Zeit. Mick Jagger, Wandering Spirit. So.
When all the 12 apostles try to ring me on the phone, take a message, but I won't return the call. Well, I have no eyes to see him. And I thought I lost my way, and I know I lost the keys to the door. Well, and I climbed the highest mountain, and I looked down on the sea, and I saw a ship a sail to the shore. I took a passage to the east, and I turned it to the west. I made love from batting back to Baltimore. I said, whoa, am I running in a race? I said, whoa, am I getting in a place? I said, whoa, can I make it? I'm a wandering spirit. Come on.
Wandering Spirits von Mick Jagger. Solo war damals unterwegs und so hieß auch das Album Anfang der 90er Jahre erschien Wandering Spirit, als Mick Jagger mal nicht Teil der Rolling Stones war. Wir reden hier bei Radio Frei gerne über Filme. Wir haben ja ein Filmmagazin, wir haben regelmäßig Felix Ronald vom Kinoclub zu Gast und wir berichten einmal im Jahr auch vom Kindermedienfestival Goldener Spatz. Das können wir schon mal ankündigen. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Kindermedienfestival und wir werden am Mittwoch, den 10. Juni, dann live berichten. Das Besondere beim Goldenen Spatzen ist, dass hier Kinderproduktionen gezeigt werden. Das ist noch nicht das Oberbesondere, sondern dass eben Kinder selbst in der Jury sitzen und über die Preise bestimmen. Vorher müssen aber die Filme erstmal ausgewählt werden. Und das wiederum tun Erwachsene. Das wird aktuell gerade gemacht. Noch bis zum morgigen Dienstag sitzt man da im Gästehaus der Stadt Erfurt. Da kommen verschiedene erwachsene Filmschaffende und gucken sich zum Beispiel Kurzfilme oder Animationsfilme, Animationsserien an. Und ich habe die Animationsregisseurin Ceylan B. Yolu gesprochen und habe mal gefragt, wie das so ist, wenn man da die Filme sichtet. Und das Gespräch, das hören wir gleich. Hier mittendrin, das muss Spaß machen, denke ich zumindest, bei der Vorauswahl für die Beiträge, die beim Goldenen Spatzen beim Kindermedienfestival dann im Juni gezeigt werden. Die Erwachsenen sichten vor, die Kinder entscheiden dann letztlich und mir gegenüber sitzt jetzt die Filmemacherin, aber Illustratorin auch, sie kann mich da gerne gleich ergänzen, Ceylan B. Yolu, und ich sage erstmal Hallo.
Hallo, hallo.
Sie machen ja auch Kinderbücher, wenn ich das so recht, oder? Illustrieren die zumindestens?
Ja, also ich bin Animationsfilmemacherin und ich schreibe und zeichne meine Geschichten. Das ist nicht nur eben Film, ich mache auch tatsächlich auch Druck, also Print-Sachen auch. Aber ich habe keinen selber, ich habe ein Buch draußen, aber ich habe das nicht geschrieben. Aber ich, ja, genau.
Die Filme, die Sie selber gemacht haben, die zeichnen Sie auch und das läuft dann, das ist jetzt nicht computeranimiert, sondern die sind von Ihnen gezeichnet, Zeichentrickfilme?
Zeichentrickfilme, allerdings, ich verwende digitale Tools, aber das ist eigentlich... Stellen Sie sich vor, anstatt Papier nehme ich dieses digitale Tablet und zeichne genauso wie auf dem Papier halt drauf, genau. Und ich nehme ab und zu natürlich Computerhilfe, das ist mit dem Zusammenstellen, ja.
Die Kurzfilme werden gerade gesichtet, Animationsfilme, Animationsserien. Wie ist das im Augenblick? Also können Sie noch? Halten Sie noch durch?
Ja. Ich finde es ein sehr großes Privileg, dass ich das wirklich machen darf. Also das ist wirklich eine Ehre. Allerdings, es fällt mir ein bisschen schwer dadurch, dass ich das selbst mache. Ich habe auch Respekt gegenüber dieses, die haben es so wahnsinnig viel Arbeit gemacht und fertiggestellt und einfach, wir dürfen es sichten. Und das ist auch ein bisschen so, wie kann ich sagen, ja, diese Verantwortung, dass man nicht Unrecht macht oder genau.
Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum Sie dann mit auswählen, weil Sie Dinge ganz gut einschätzen. Also ich sage es jetzt mal so, auch bei den schlechteren Produktionen, die Sie sehen, wir haben eben drüber gesprochen, es gibt ja auch schlechtere Sachen, die dann nicht ausgewählt werden, wissen Sie dann wahrscheinlich, das macht ja trotzdem Arbeit.
Ja, genau. Das ist auch Arbeit. Und ich muss gestehen, ich lerne auch sehr viel. Also wenn man so schaut und was, wenn wir so argumentieren im Nachhinein, okay, wieso gefällt es mir nicht, wieso gefällt es mir oder was sehe ich anders und so. Ja, man lernt auch viel, also für mich würde ich sagen, genau. Ja.
Was sind denn Ihre Kriterien, also wenn Sie so schauen, wo Sie sagen, das ist wichtig?
Tatsächlich immer in erster Stelle die Geschichte, ob es rund ist, ob ich das verstehe und also auch Zielgruppe gemäß ist. Und genau, und für mich auch beim Animation, die Technik kommt auf die zweite Stelle. Also so, ich finde, die Geschichte gibt vor, wie es animiert wird. Also ich habe es nach Erfahrung gesehen, sie können das schönste Meisterstück machen, aber wenn die Geschichte nicht stimmt, das wird dann wieder so irgendwie gegraben. Und das finde ich, deswegen, ich finde, die Geschichte immer geht vor.
Woran machen Sie so fest? Also man kann es ja immer, finde ich, manchmal schwer greifen. Es gibt ja auch fließende Übergänge beim Alter, was für welche Zielgruppe ist. Manchmal ist es ja sehr eindeutig. Manchmal kann ich mir vorstellen, bewegt sich das ja vielleicht auch in so einer Grauzone.
Ich finde es nicht immer eindeutig. Und ich bin eigentlich eine Person, der sagt, vielleicht nicht unbedingt in einer, vielleicht, wie kann ich sagen, Altersgruppe rausgeht, sondern ein Typus von Menschen. Vielleicht wissen Sie, was Sie meinen. Also es gibt manche Sachen, manche Geschichten, in jedem Alter kann man das anschauen. Und manche Geschichten vielleicht, die behandeln, also verhandeln über empfindlichere Themen, die vielleicht ganz Kleinkinder das nicht verstehen würden oder auch der Handlungsstrang sehr kompliziert ist. Also da macht es für mich den Unterschied. Aber sonst, ich glaube, ich gehe vom vielleicht Typus von Menschen aus eher, ja.
Ich habe das Gefühl, das kriegt man auch so mit, Sie verstehen sich alle ganz gut, wenn Sie sich vorher nicht schon gekannt haben. Das weiß ich ja nicht. Wie ist das so untereinander?
Wir streiten nur. Nee. Ja, wir verstehen uns gut.
Es entsteht wahrscheinlich schnell so eine Gruppendynamik, kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Aber gestern war ich sehr überrascht zu sehen, dass für unsere Auswähler eigentlich ziemlich harmonisch war. Und wir haben doch irgendwie schnell eine Liste dann zusammengestellt. Ja.
Gibt es einen Film, eine Serie aus Ihrer Kindheit, wo Sie immer wieder mal dran denken, wo Sie sagen, das habe ich gern geschaut?
Also ich hatte tatsächlich auch kein Kinderfernsehen. Ich bin in Istanbul groß geworden und in meinem Alter, wir hatten nicht sowas. Aber wir hatten Videokassetten gab es damals. Und mein Opa hat mir immer einmal Snoopy ausgeborgt. Das habe ich geliebt. Und die Schlümpfe tatsächlich, diese alte Version aber, nicht 3D. Und die habe ich sehr gerne. Also aber Snoopy wirklich, habe ich immer, diese Charlie Brown Christmas und so, das habe ich immer sehr gerne angeschaut, ja.
Sheila Beolu, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich vielmals.
Musik aus Harry Potter. Übrigens, sollte es mal wieder eine neue Harry Potter Serie geben oder einen neuen Harry Potter Film, wird er nicht beim Goldenen Spatz laufen, weil da laufen nur deutschsprachige Produktionen. Das war eben ein Interview mit der Regisseurin Cheylan Beolu und bestenfalls sehen wir sie vielleicht auch dieses Jahr beim Goldenen Spatzen. Im Juni findet er wieder statt, vom 7. bis zum 13. Juni. Und am Mittwoch, den 10. Juni, sind wir auch mit dabei, also ich und meine Kollegin Uli und die Freisprecher und Freisprecherin. Wir werden da eine Sendung gestalten vor Ort und werden euch natürlich im Vorfeld dann nochmal berichten, was dann alles läuft und was ihr anschauen könnt. Künstler New Order mit Crystal und ich habe Besuch hier von einer sehr geschätzten Kollegin, nämlich von Marie. Hallo Marie.
Hallo.
du tanzt gleich mit und wir können ja schon mal sagen, also hier geht es natürlich weiter im Programm und morgen gibt es auch wieder ein neues Unterdessen ab um 9 Uhr mit dir. Es gibt Albert Jörimann aus neutraler Sicht, die Einordnung, aber es gibt auch noch andere lokale Themen, die es zu besprechen gilt.
Ich habe gerade eben mit zwei Leuten gesprochen von einer Initiative, die nennen sich Erfurt Böllerfrei und beziehen sich darauf, dass in der Erfurter Altstadt tatsächlich kein Feuerwerk privat abgezündet werden sollte. Also großes Thema Brand, lalala, wir wissen Bescheid. Das wird ein Thema sein und ich spreche mit einer jungen Frau, die ein Spiel entwickelt hat, Ovi Osten heißt es, und ein Miteinander-Spiel ins Gespräch kommen, Spiel über Ost- und Westdeutschland und so.
Ach, das klingt ja, ja richtig. Ja.
Und es wird gespielt in der L50 in der LaSalle-Straße am 5. Februar und da dachte ich mir, ich frage sie mal, was das ist.
Ja, wie hast du davon gehört? Durch die Kontakte zur LaSalle-Straße? Oder?
Genau, das ist ja ein Raum, wo auch Veranstaltungen stattfinden und mir wurde es schon gezwitschert, bevor es jetzt vor einigen Tagen auch öffentlich beworben wurde. Und da dachte ich, die lade ich mir doch mal ein.
Ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt, also morgen wieder einschalten. Schlussfrage schon, die klassische, eigentlich Smalltalk-Einstiegsfrage, hier ist die Ausstiegsfrage. Wie bist du heute hergekommen? Du bist ja leidenschaftliche Fahrradfahrerin. Ich vermute, bei dem Schnee bist du mal nicht mit dem Fahrrad gekommen.
Genau, ich bin entspannter geworden und laufe einfach, freue mich über das weiße Gold und mach langsam.
Sagt Marie und vielen Dank, dass du hier warst. Morgen wieder einschalten, unterdessen hier auf Radio Frei und jetzt einfach weiter Radio Frei hören. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss und hier geht's weiter mit Björk und Violently Happy.
Since I met you, this town has gone through.